Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Caro Nieder.
Also, mein Organspendeausweis, der zerfleddert seit Jahren in meinem Portemonnaie. Man kann ihn auch gar nicht mehr so gut lesen. Heißt, ich sollte mir also dringend mal einen neuen besorgen. Oder eben online registrieren. Das geht jetzt seit 18. März im Organspenderegister. Elektronisch wird da dann die Entscheidung hinterlegt, ob ihr eure Organe im Fall der Fälle spenden wollt oder nicht. Oder auch mit welchen Einschränkungen. Das kann jeder jetzt sofort machen, wenn ihr einen elektronischen Perso habt. Wir gucken uns heute das Thema Organspende aus ganz vielen Blickwinkeln an. Wir checken zum Beispiel, wie das eigentlich ist, so ein gespendetes Organ in sich zu haben. Chiara findet es gar nicht komisch, sondern empfindet einfach Dankbarkeit dem Spender oder der Spenderin gegenüber.
Die Zeit auf dieser Erde war leider begrenzt, aber da war jemand so selbstlos, quasi zu sagen, ey, ich brauche nach meinem Tod meine Organe nicht mehr, lass mich doch Leben retten damit. Da gefällt mir der Gedanke sogar, dass ich ein fremdes Organ in meinem Körper trage, weil das hat mir mein Leben gerettet.
Ansonsten klären wir auch, bei welcher Todesform uns überhaupt Organe entnommen werden und welche Möglichkeiten wir haben, unsere Entscheidung zur Organspende mitzuteilen, obwohl wir dann ja eigentlich schon tot sind. Was ich zum Beispiel noch nicht kannte, das ist das Organspende-Tattoo. Gucken wir uns später auch genauer an. Jetzt zu Beginn wollen wir uns aber erstmal die Basic-Frage stellen. Organspendeausweis, ja oder nein? Mariana ist 25 und arbeitet im Krankenhaus in Nürnberg. Sie ist noch hin und her gerissen. Mariana ist durch ein Buch darauf gekommen, sich Gedanken dazu zu machen. Von Antje Trebing, Bist du morgen noch da, heißt das Buch. Hallo Mariana.
Hallo Caro.
Erzähl mal, was hat das Buch mit dir gemacht? Warum hast du dann gedacht, oh, damit muss ich mich jetzt mal beschäftigen?
Also es war so, ich arbeite zwar im Krankenhaus, aber nicht direkt jetzt mit ja, so kranken Leuten, die Organe brauchen. Ne? Also auf einer ganz normalen Station und deswegen befasst man sich mit dem Thema nicht. Und ja, da ich selber zwei Kinder habe, hat es mich dann so berührt, dass ich gesagt habe, wenn mal was mit meinen Kindern ist und ich einen Organspender bräuchte oder ich selber mal, ne? Man weiß ja nie im Leben, ja, hat es mich so mitgenommen, dass ich dann mich da ja, schlau gemacht habe im Internet dann.
Du bist gerade noch dabei, deine Entscheidung zu treffen. Was sind denn so Sachen, die dich aber davon abhalten? Weil erstmal hast du ja gerade so gesagt, dass du das ja eigentlich was Positives findest, ne? Wo du dann anderen helfen kannst.
Ich finde es positiv, ja, ist richtig. Komisch finde ich nur, naja, irgendwie, dass jemand mit meinem Herz oder meiner Lunge rumrennt, ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ich meine, ich weiß, ja, ich bin nicht mehr da und so, ne? Aber irgendwie, ja.
Kannst du das beschreiben, was das Komische für dich daran wäre oder warum du das so empfindest?
Dass jemand halt mit meinem Herz, ja, sag ich mal, rumrennt, auf gut Deutsch gesagt, oder halt meine Lunge hat, finde ich irgendwie ein komisches Gefühl, weil das ist ja trotzdem ein Teil von mir, ne? Ja, das war so eigentlich, ist bis jetzt noch das einzigste Kontra, was ich da habe. Und dass man halt, obwohl ich Krankenschwester bin, aufgeschnitten wird. Ich meine, ich weiß, ne, bin nicht mehr da und ich fühle nichts mehr, aber ja.
Naja, manchmal hilft einem ja auch dieser realistische Gedanke gar nicht, sondern man fühlt es einfach so und das ist ja auch okay. Was würde dich denn aber überzeugen, das zu machen? Du hast schon Kinder erwähnt oder dich selber, falls du mal Hilfe brauchst. Was gibt's aber noch für Punkte, wo du sagst, oh, eigentlich sollte ich das tun?
Ich bin Krankenschwester geworden aus diesem Grund, weil ich Menschen helfen möchte. Deswegen denke ich, ich tendiere ja sowieso auf ja, einen zu machen. Ich denke einfach, ja, das ist das Richtige. Weil wenn mit mir was ist, nehmen wir mal an, ich sterbe in einem Unfall, warum auch immer. Und ja, ich kann jemandem damit helfen, vielleicht 10, 20, 30 Jahre noch mit meinem Herzen zu leben oder die Lunge oder wie auch immer, ist für mich dann doch ein schöner Gedanke.
Was hilft dir jetzt noch bei deiner Entscheidung? Weil du bist ja auch gerade dabei gewesen, dich sehr darüber zu informieren.
Ja, ich habe halt so Pro- und Kontralisten gemacht und bin so ein bisschen in mich gegangen. Ich habe auch mit meinen Bekannten darüber gesprochen, wer vielleicht schon einen hat, wer nicht. Ja, mit meinem Mann habe ich nochmal drüber gesprochen. Und auf diese Liste sozusagen entscheide ich mich dann, ob ich einen mache oder nicht.
Was überwiegt denn gerade auf der Liste?
Also ganz ehrlich, die Pros. Bin ich selber erstaunt. Mich bewegen sehr die Geschichten von den Menschen, die Organe bekommen haben.
Da war speziell eine Geschichte von einem Kind. Bei Kindern ist es ja dann noch mal schwieriger, ne, ein Organ herzubekommen. Und da war ein Kind, der eine Herzklappenfehlfunktion hatte. Und der hat ein Herz gebraucht und er hat wirklich 3 Jahre lang gekämpft und es leider nicht geschafft. Und die Angehörigen, ja, haben versucht, allmögliches zu machen, aber ja, kam leider nichts. Und ich finde das so schlimm, weil nur der Gedanke daran, dass vielleicht ja mein Kind ein Herz braucht und ich keins bekomme, ist sehr schlimm.
Wenn du mit Familie oder auch im Freundeskreis drüber quatscht, ne, wo du nachfragst, wer hat das, wer hat das nicht, was sind da so die Tendenzen?
Ja, also ich habe mal mit meiner Schwiegermutter drüber gesprochen, weil sie hat einen. Und sie hat sich damals einfach dafür entschieden, weil sie gesagt hat, wenn sie stirbt, möchte sie den Menschen helfen. Ja, und meine Verwandten oder Umkreis, Freunde allgemein, paar haben es, paar haben es nicht. Manche haben sich halt einfach mit dem Thema noch gar nicht befasst. Ich denke mal einfach, dadurch, dass das Thema so ein Tabuthema ist, befasst man sich gar nicht damit. Deswegen spendet auch ein Mensch überhaupt keinen Gedanke daran, drüber nachzudenken halt, ne?
Hast du dich denn auch mit Kollegen oder Kolleginnen unterhalten, weil als Krankenschwester bewegst du dich ja eh in einem medizinischen Umfeld sozusagen?
Ja, also bei uns haben sehr viele den Organspendeausweis, vor allem die ältere Generation, sage ich jetzt halt mal. Irgendwie war das früher ein bisschen normaler wie jetzt. Halt. Also die jungen Leute bei uns auf Station, da hat keiner einen Organspendeausweis und ja, manche haben es halt einfach, die sind halt in den Beruf reingegangen und haben den einfach gemacht.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass so viele junge Menschen auf eurer Station das nicht haben. Was glaubst du, woran liegt das?
Ich denke einfach dadurch, dass das Thema einfach nicht bekannt ist. Ja, okay, man weiß zwar, na, Organspendeausweise hier, aber es wird einfach viel zu wenig darüber informiert. Also auch im Fernsehen. Ne? Im Fernsehen siehst du halt immer diese Spendeaktionen für krebskranke Kinder, Leukämie und, ja. Diabetes, aber nirgends sieht man halt irgendwie einen Aufruf für diese Spendeorganausweise. Nirgends. Also ich habe noch nie eine Werbung irgendwie gesehen oder bei uns im Krankenhaus irgendwie einen Aufruf gesehen, wo die gesagt haben, nehmt euch mal 5 Minuten Zeit und lest euch das durch und wer dafür ist, macht sich einen Organspendeausweis. Also,
was fehlt dir denn jetzt für deine eigene Entscheidung eigentlich noch? Weil deine Pro-Liste ist größer als die Kontraliste. Du redest sehr positiv davon. Was fehlt jetzt noch?
Ein bisschen den Mut dazu, das zu machen. Also Mut in dem Sinne halt einfach, ich will mir zu 1000% sicher sein. Ich habe dann doch Angst, dass mir was passiert und die dann doch meine Organe entnehmen und irgendwie ich das dann nicht will, warum auch immer. Aber ich tendiere eher auf Ja als auf Nein.
Vielleicht ist das auch ein bisschen der Gedanke dabei, ne? Dass man sich einmal damit auseinandersetzen muss, dass einem was passieren kann. Und dann, das macht man natürlich auch nicht so gerne.
Genau. Das macht man nicht gerne, ja. Genau.
Aber du hast es gemacht und vielen Dank, Mariana, dass du uns davon erzählt hast.
Gerne doch.
Deutschlandfunk Nova.
Mariana hat sich also schon eine Pro- und Kontraliste geschrieben, sich informiert. Und diese Infos, die holen wir uns jetzt zusammen von Lena Westermann. Sie arbeitet als Ärztin und ehrenamtlich bei Junge Helden e.V. Das ist ein Verein, der Menschen rund um Organspende informiert. Hallo Lena.
Hi Caro.
Findest du, dass jeder Mensch einen Organspendeausweis haben sollte?
Ja, in Deutschland auf jeden Fall.
Kannst du sagen, warum du da so überzeugt Ja sagst?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach, weil eine Organspende ja was sehr Persönliches ist. Also jeder Mensch, finde ich, sollte für sich entscheiden, ob er das für sich möchte oder nicht. Und da gibt es ganz individuelle Beweggründe. Und wir sehen es ganz häufig, dass Menschen sich darüber während ihrer Lebenszeit keine Gedanken zu gemacht haben. Und wenn es dann am Ende nach dem Tod darum geht, was getan werden soll, sind die Angehörigen ganz häufig überfordert, damit diese Entscheidung zu treffen, wenn sie gar nicht wussten, was der Verstorbene wollte. Und deshalb ist es total sinnvoll, sich da während des eigenen Lebens für sich Gedanken zu machen und die halt auch irgendwo festzuhalten. Und dafür ist ein Organspendeausweis, egal ob man Ja oder Nein drauf ankreuzt, einfach ein sehr, sehr gutes Mittel.
Gibt es denn Leute, die nicht dafür in Frage kommen, also wenn ich jetzt Ja ankreuze?
Also es ist immer so, dass jeder für sich eigentlich nur entscheiden möchte oder entscheiden muss, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und ob das dann medizinisch auch umsetzbar ist, das muss immer im Einzelfall durch Ärztinnen und Ärzte geschaut werden. Es kommt ja sowieso nur zu einer Organspende. Das ist die Grundvoraussetzung in Deutschland, wenn ich an einem Hirntod versterbe. Das ist eine ganz seltene Todesart. Also nur ungefähr 1% aller Menschen versterben überhaupt an einem Hirntod. Und wenn das eingetreten ist und auf dem Organspendeausweis ja angekreuzt wurde, dann wird erstmal geschaut, welche Organe kommen denn jetzt in dieser Situation überhaupt in Frage. Das muss ich nicht vorher wissen, das kann ich auch vorher gar nicht wissen.
Das heißt, vorher brauche ich mir darum keine Gedanken machen, sondern erstmal nur für mich die Entscheidung treffen. Wie lang, wenn ich das jetzt mache, um vielleicht auch anderen Menschen zu helfen, wie lang kann denn ein Mensch mit Spenderorgan weiterleben? Also ist das dann ganz normal wie das eigene Organ, wenn alles gut läuft?
Also wenn alles richtig gut läuft, dann merkt man davon am Ende nichts mehr. Das Einzige, was bleibt, und das ist auch ein Leben lang der Fall, ist eine Einnahme von einigen Medikamenten, weil man dem eigenen Körper beibringen muss, dieses Organ, das da nun mal jetzt eigentlich ein Fremdmaterial ist, nicht abzustoßen. Wenn aber alles gut funktioniert, kann man damit ganz normal weiterleben, auch sportlich aktiv sein. Es gibt so den einen oder anderen Marathonläufer mit Spenderlunge und Spenderherz. Das ist kein Problem. Aber natürlich gibt es Fälle, wo es Komplikationen gibt. Das ist einfach schon ein großer Eingriff. Und es ist ganz unterschiedlich, wie lange so ein Organ dann letztlich Leben schenken kann. Aber ich glaube, bei der Abwägung muss man sich immer vor Augen halten, dass das eine Behandlung ist, die nur in Frage kommt, wenn es sonst keine Therapieoption für diesen Menschen mehr gibt. Also mit jedem Organ, das man spendet, schenkt man Lebenszeit, die es ohne dieses Organ nicht gegeben hätte.
Jetzt ist es ja so, dass man seit kurzem sich online dafür registrieren kann. An sich klingt das ja erstmal super, das trage ich da einfach online ein und niemand muss dann irgendwie erstmal einen Organspendeausweis suchen, um zu wissen, was ich denn will. Findest du diese Digitalisierung davon einen guten Schritt oder gibt es da aus deiner Sicht auch einen Haken?
Also an sich finde ich die Digitalisierung einen super Schritt. Im Allgemeinen im Gesundheitswesen würde das sehr viele Dinge sehr viel einfacher machen. Aber die Umsetzung ist jetzt nicht ganz so leicht, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Es ist aber ja auch nur eine Option von vielen und ich finde, das ist eine super Ergänzung. Also wer das irgendwo offiziell festhalten möchte, ist mit dem Organspenderegister gut bedient. Ich kann das nur unterstützen und jedem raten, das so zu machen. Aber diese ganzen Funktionen wie Organspendeausweis oder einfach seinen Willen, egal wie er lautet, jemandem mitteilen, dass es einfach nach dem Tod eruierbar ist, was er wollte, das funktioniert auf viele verschiedene Arten und Weisen.
Welche Möglichkeit habe ich denn noch?
Ganz klassisch der Organspendeausweis. Das ist einfach die gängigste und bekannteste und einfachste Art, glaube ich. Letztlich reicht es, ich kann es überall hinschreiben. Also man kann mit den Angehörigen sprechen, die dann im Falle eines Versterbens ja auch immer kontaktiert werden. Und wenn die ganz klar sagen, mein verstorbener Bruder wollte immer das, das hat er ganz klar gesagt, dann ist das eine gängige Variante. Ich kann es auf eine Serviette schreiben und ins Portemonnaie legen, das ist eigentlich egal. Also es gibt da keine rechtlichen Vorschriften. Es ist nur wichtig, dass man nach dem Tod den Willen des Verstorbenen irgendwie herausfinden kann.
Manche tätowieren sich das ja auch. Zählt das dann auch genauso? Oder könnte man auch sagen, naja, das ist ein Tattoo von vor 10 Jahren. Die Meinung hätte man ja auch ändern können.
Also das Organspende-Tattoo ist zumindest erstmal eine sehr, sehr gute Option, überhaupt drüber zu sprechen und den Angehörigen dann zu sagen, hey, guck mal, ich habe mir das tätowieren lassen. Das regt auch zu Gesprächen an, weil ich mir dazu Gedanken gemacht habe und dann in dem Rahmen vielleicht einfach seine Wünsche bezüglich Organspende jemandem mitteilen kann.
Manche haben jetzt die Befürchtung, ihnen würde dann ein Organ entnommen, obwohl sie nur hirntot, nicht aber klinisch tot sind, also nicht richtig tot wären. Du hast vorhin das Wort Hirntod auch schon benutzt. Kannst du uns das nochmal erklären?
Ja, es ist etwas schwierig, das ganz kurz zu erklären, aber ich versuche es mal. Also beim Hirntod geht es ja darum, dass wir die ganz abstruse Situation eigentlich haben, dass die Organe alle noch funktionieren, weil sie über eine künstliche Beatmung weiterhin mit Sauerstoff versorgt werden. Und es aber trotzdem zu dem Fall kommt, dass das Gehirn währenddessen abstirbt, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist eigentlich eine Todesform, die gibt es erst, seit es Intensivmedizin gibt, weil früher war es natürlich so, wenn das Gehirn einen schweren Schaden hatte, dann konnte es irgendwann auch die Atmung nicht mehr aufrechterhalten und dann ist man einfach insgesamt auch an einem Herz-Kreislauf-Stillstand verstorben. Und heutzutage kann es halt sein, dass im Rahmen einer intensivmedizinischen Behandlung der Kreislauf aufrechterhalten werden kann, aber das Gehirn trotzdem abstirbt. Und das ist dann einfach der Tod des Menschen, nur einer anderen Genese, als wir das bislang kennen. Der Hirntod wird auch heute nicht mehr Hirntod genannt, sondern irreversibler Hirnfunktionsausfall. Das ist ein bisschen sperrig. Sagt aber genau das, also die Hirnfunktionen sind ausgefallen und das ist auch irreversibel. Also es gibt keine Chance, dass sich das jemals wieder ändert. Und das ist einfach die Voraussetzung dafür, dass dann überhaupt die Organe entnommen werden können.
Okay, also muss man sich keine Sorgen machen, dass da einem irgendwie Organe entnommen werden, obwohl man eigentlich vielleicht noch weiterleben könnte?
Nee, also das ist in Deutschland auch ganz, ganz strikt geregelt. Da gibt es ganz wirklich ganz detaillierte Auflagen, wer diesen Tod feststellen kann, was da medizinisch alles geklärt werden muss. Das ist sehr, sehr, sehr penibel geregelt und da gibt es tatsächlich ich weiß, die Befürchtung haben ganz, ganz viele Menschen, aber es gibt keinen Fall, wo der Tod nicht erst festgestellt wurde, bevor Organe entnommen wurden.
Jetzt gab es ja auch 2017 den Organspendeskandal in Deutschland, also wo Transplantationszentren gegen Richtlinien verstoßen haben, damit sie eben mehr Organe bekommen, um das mal einfach zu sagen. Also es war keine gerechte Verteilung. Spielen solche Stories vielleicht auch mit rein, warum Leute sich schwer tun, sich einen Organspendeausweis zu holen?
Ja, mit Sicherheit, weil da einfach ganz viel Unsicherheit entstanden ist, weil, glaube ich, auch viele Menschen, und das kriegen wir auch in den Aufklärungsgesprächen immer wieder mit, medizinisch einfach nicht genau wissen, was Organspende eigentlich bedeutet und wie es funktioniert. Und wenn man dann natürlich durch die Medien mitbekommt, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung, dann hinterfragt man natürlich das gesamte Konzept. Bei diesen Organspendeskandalen ging es nie darum, dass Menschen nicht richtig für tot erklärt wurden, also nicht um die Entnahme von Organen, sondern es ging darum, dass Menschen, die auf der Warteliste gestanden haben und dringend auf ein Organ gewartet haben, anders eingeschätzt und deshalb weiter nach oben gerutscht wurden. Natürlich ist das völlig falsch, zeigt aber nochmal die Not, die wir in Deutschland haben, weil einfach viele Menschen auf ein Organ warten, händeringend, die andernfalls versterben, wenn sie keines bekommen. Und diese Not gar nicht da wäre, wenn ausreichend Spender zur Verfügung stünden. Also das ist nochmal so ein ganz, ganz kritischer Grund, finde ich auch, warum überhaupt teilweise Werte manipuliert wurden.
Gibt's von dir noch eine wichtige Info oder etwas, was du den Leuten zu dem Thema mitgeben möchtest?
Was für uns einfach die allerwichtigste Botschaft ist, dass wir uns wünschen würden, dass sich einfach jeder im Laufe des Lebens selber Gedanken dazu macht, möchte ich nach meinem Tod Organe spenden oder nicht? Und die irgendwo festzuhalten. Das ist aber egal wo. Hauptsache, wenn man verstirbt, können wir als Ärztinnen und Ärzte erkennen, was wollte denn dieser Verstorbene, damit wir dann in dem Sinne handeln können. Und vor allem auch die Angehörigen in dem Moment, wo sie gerade jemanden verloren haben, diese schwere Entscheidung nicht alleine treffen müssen. Das ist so mein größtes Anliegen.
Vielen Dank, Lena.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt haben wir alle Infos zusammen und können tiefer in das Thema eintauchen. Chiara habt ihr ganz am Anfang schon gehört. Sie war auf eine Organspende angewiesen. Als Teenie wurde bei ihr Leberzirrhose diagnostiziert. Letztes Jahr im Juni hat sie dann die Leber transplantiert bekommen. Hallo Chiara.
Hallo Caro.
Fangen wir erstmal von vorne an. Mit 16 wurde bei dir Leberzirrhose diagnostiziert. Kannst du uns ganz kurz sagen, was das eigentlich genau ist?
Genau. Also in meinem Falle war es eine autoimmune Leberzirrhose auf Grundlage von einer Autoimmunhepatitis, nennt sich die Erkrankung, die ich habe, also die Grunderkrankung. Und im Prinzip hat mein Immunsystem irgendwann einfach vergessen, wie man gesunde Körperzellen von kranken, fremden Körperzellen unterscheidet und hat angefangen, meine eigenen Leberzellen anzugreifen. Und dort ist dann die Leberzirrhose entstanden.
Und wo das bei dir festgestellt wurde, wurde dir dann auch direkt gesagt, du brauchst hier jetzt eine neue Leber?
Also ganz am Anfang wurde es auf jeden Fall schon mal angesprochen, als ich die Diagnose bekommen habe, eigentlich direkt. Aber eher so als, das liegt halt noch ein bisschen in der Zukunft, so da müssen wir uns irgendwann Gedanken drüber machen, aber halt zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Und irgendwann kam dann wann?
Irgendwann kam dann 3 Jahre später, meine ich. Ja, doch 2019 war das dann.
Da wurde dann einfach gesagt, deine Erkrankung oder deine Leberzirrhose hat sich so weit fortgesetzt, dass jetzt eben was getan werden muss?
Genau, also ich hatte halt regelmäßig Probleme durch eben die Begleiterscheinung, also Bauchfellentzündung und Blutvergiftung. Und wenn das halt häufiger vorkommt, sagt man irgendwann, okay, wir müssen jetzt listen, weil das Risiko eben an diesen Komplikationen dann eben zu versterben, ist halt sehr groß irgendwann.
Wir müssen jetzt listen, sagst du. Das heißt, dein Name kommt auf eine Liste, dass du eben eine Leberspende brauchst, sagt man das
genau.
So?
Genau.
Worauf wartet man denn dann genau? Also kriegt man dann einen Anruf, kommt ein Brief nach Hause? Wie sieht das aus?
Also das Ganze wird per Anruf gemacht, also zumindest bei unserer Klinik. Ich habe auch schon gehört, dass auch gewisse Kliniken das mit so Piepern oder so machen. Aber bei uns waren es einfach, die haben angerufen und dann muss es auch sehr, sehr schnell gehen. In der Regel sind die Organe nämlich noch gar nicht entnommen oder gerade erst entnommen, wenn der Anruf kommt. und quasi wird gleichzeitig das Organ und die zu transplantierende Person in die Klinik gebracht.
Das gucken wir uns gleich noch an, wie es dann weitergeht, aber lass erstmal noch davor schauen. Also du standst dann auf der Liste, wusstest, irgendwann kommt bei dir dann dieser Anruf. Wie lange hat das gedauert und wie fühlt sich das an, auf sowas zu warten?
Also es ist eine riesen Geduldsprobe, weil so ein Anruf kann ja jederzeit kommen. Also die können auch theoretisch nachts um 3 anrufen, das ist auch schon passiert. Wo ich jetzt zum nächsten Punkt komme, dass auch nicht jeder Anruf gleich eine Transplantation bedeutet. Also die Organe sind meistens noch gar nicht entnommen zu dem Zeitpunkt, wo der Anruf schon kommt. Das Ganze läuft in der Regel so ab, dass das erstmal als Spender registriert wird, das Organ quasi also geschaut wird, wem das Organ zugeteilt wird. Dann wird die Person angerufen und dann in dem Prozess, wo jetzt zum Beispiel ich als Person, die transplantiert werden soll, mich auf die OP vorbereite, sprich in Röntgen gehe und so weiter noch vorbereitet werde, halt eben für die Operation. In der Zeit wird das Organ zur Klinik gebracht oder eben schon präpariert und halt angeschaut von den Chirurgen. Und die entscheiden dann erst, ob das Organ tatsächlich transplantierbar ist oder nicht.
Und das war bei dir einmal der Fall, hast du gerade gesagt, dass du eben schon
dich... Das war bei mir dreimal der Fall.
Dreimal.
Und beim vierten Mal hat es erst geklappt.
Okay, wow. Das heißt, es ist ja auch ein ganz schönes Spiel mit den Gefühlen, ne? Weil du hast ja dann die Hoffnung und dann wird man wieder enttäuscht, oder?
Absolut. Also bei den ersten zwei Anrufen fand ich es noch sehr, sehr schwer, da irgendwie so, ja, quasi das zu akzeptieren, dass es dann doch nicht funktioniert hat. Beim dritten Anruf war es auch enttäuschend, aber irgendwas in mir hat mir gesagt so, okay, es ist jetzt doch nicht so schlimm. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie das gespürt habe, dass es dann bald soweit ist, weil der dritte Anruf kam, ich weiß nicht, 3 Wochen vor dem tatsächlichen Anruf, der dann geklappt hat.
Ja, gut, vielleicht macht man das auch ein bisschen aus Selbstschutz, ne? Dass man sagt, okay, jetzt nicht die Hoffnung zu hochschrauben, weil nachher klappt es sonst wieder nicht.
Ja.
Welche Gedanken hattest du da generell? Also stellt man sich dann auch so ein bisschen das Worst-Case-Szenario vor? Was macht das mit dir?
Na klar, also wenn man natürlich auch über die Zeit merkt, und das war halt bei mir auch ganz klar der Fall, dass der Körper immer mehr und auch immer schneller die Energie verliert. Ich habe es schon am Ende sehr, sehr gemerkt, wie mein Körper einfach auch so langsam so seine Arbeit aufgegeben hat, so Stück für Stück. Also ich glaube schon, dass man sich dann damit beschäftigt. Also ich habe auf jeden Fall am Ende auch viel darüber nachgedacht, was, wenn das jetzt doch alles nicht klappt, weil ich natürlich auch nicht wusste, wie viel Zeit habe ich noch. Das kann man auch mal sehr, sehr schwer abschätzen durch die ganzen Komplikationen, die sich dann halt am Ende auch gehäuft haben und natürlich auch immer schwerwiegender wurden. Da kriegt man dann schon Angst, weil man dann denkt, mein Körper hat das jetzt das letzte Mal ausgehalten, aber was, wenn der es beim nächsten Mal nicht aushält und dann kommt immer noch kein Organ. Also ich hatte am Ende auch irgendwann so einen Punkt, glaube ich, wo ich gedacht habe, entweder ich kriege jetzt ein Organ und die ganze Situation hier ist vorüber oder ich kriege halt kein Organ und die ganze Situation hier ist vorüber.
Zum Glück kam bei dir ja aber der entscheidende Anruf. Weißt du denn dann schon vor der OP, dass das jetzt klappen wird oder gehst du quasi in Narkose und wachst auf und dann weißt du, jetzt habe ich eine Leber bekommen oder es hat doch nicht gepasst?
Nee, also in OP geht es tatsächlich erst, wenn die Ärzte oder beziehungsweise die Chirurgen, die sich das Organ angucken, ein Go gegeben haben. Ansonsten wird man einfach wieder nach Hause geschickt.
Wie war das dann für dich, als du wusstest, okay, jetzt, endlich?
Boah, das war eine Achterbahn der Gefühle. Es war erstmal ganz viel Überforderung. Im ersten Moment war erstmal Freuen angesagt, aber dann musste es natürlich auch sehr, sehr schnell gehen. Also die haben mir gar nicht viel Zeit gegeben. Die kamen rein, haben gesagt, es geht los, haben mir meine OP-Kleidung hingelegt und haben gesagt, ziehen Sie sich um, wir müssen jetzt direkt in OP. Das heißt, ich hatte gerade so Zeit, eine schon vorgetippte Nachricht an so meine engsten Bekannten und meine engsten Freunde zu schicken, so es geht jetzt los, ich bin dann jetzt im OP. Genau, und dann habe ich da einmal schnell auf Senden und habe mich umgezogen und bin dann eigentlich direkt in OP geschoben worden. Also viel Zeit, um irgendwie mich über meine Gefühle nachzudenken überhaupt, hatte ich auch gar nicht in dem Moment. Es war ganz viel Aufregung und ab dem Punkt, wo ich in der OP-Schleuse war, da durfte ich mich dann von meiner Mama verabschieden. Da kam so ein richtiges, friedliches Gefühl irgendwie über mich. So ein bisschen nach dem Motto, jetzt muss ja eigentlich alles gut werden.
Und so war es dann auch?
Ich hatte ein paar kleine Komplikationen. Also ich hatte vor allem direkt nach der OP, ich hatte ein paar Probleme mit so Leckagen, also Stellen, die einfach ein bisschen undicht waren. vor allem der Gallengang, da wurde dann nochmal so ein Stent reingesetzt im Nachgang. Also die haben irgendwie auch noch zweimal den OP-Schnitt nochmal aufmachen müssen. Deswegen habe ich jetzt auch eine bisschen größere Narbe als regulär, was mich jetzt persönlich nicht so unbedingt stört. Aber das hat natürlich auch so die Erholungszeit ein bisschen verlängert danach. Dreimal aufschneiden ist halt eben einfach auch ein bisschen mehr Belastung auf den Körper als nur einmal. Aber davon abgesehen, ich hatte, ich glaube, oh, das war vielleicht 2 Monate nach der OP, nochmal so eine kleine Abstoßungsreaktion. Aber in der Regel ist es so heutzutage, dass kaum mehr Organe an Abstoßungen verloren werden. Also man kann das super schnell behandeln. Die haben mir ein Wochenende lang Cortison gegeben und dann war alles wieder gut.
Und als du dann die Zeit hattest, deine Gefühle mal zu ordnen, wie war das dann?
Oh, eigentlich nur noch Erleichterung und Vorfreude so auf das, was jetzt auch kommen kann, auf mich wartet so in meinem Leben.
Hattest du manchmal den Gedanken, dass du jetzt ein fremdes Organ in dir hast oder?
Null. Also es hat sich für mich von vornherein einfach ganz normal und total richtig angefühlt. Und wenn ich darüber nachdenke, da ist ein fremdes Organ in meinem Körper, so, dann ist es nicht mit so einem komischen Gefühl behaftet, sondern eher mit Dankbarkeit, weil ich halt weiß, da war eine Person, die Zeit auf dieser Erde war, leider begrenzt. Aber da war jemand so selbstlos, quasi zu sagen, ey, ich brauche nach meinem Tod meine Organe nicht mehr. Lass mich doch Leben retten damit. Und das finde ich richtig schönes Ding. Und da finde ich auch, keine Ahnung, da gefällt mir der Gedanke sogar, dass ich ein fremdes Organ in meinem Körper trage, weil das hat mir mein Leben gerettet.
Hast du selber auch einen Organspendeausweis?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch, bevor ich krank geworden bin, schon einen Organspendeausweis. Nur ein halbes Jahr, weil ich war ja erst 16, gerade frisch 16 geworden. Aber ich habe schon seitdem und auch immer noch einen Organspendeausweis, ja.
Vielen Dank, Chiara, dass du uns das so offen alles erzählt hast. Und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute weiterhin.
Und vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
So, und zum Abschluss gucken wir uns noch das Organspendetattoo an mit Lena und Sinan. Die zwei haben sich eben so ein Tattoo stechen lassen. Und ehrlich gesagt habe ich im Zusammenhang mit dieser Folge das erste Mal davon gehört, dass es das überhaupt gibt. Hallo Lena und Sinan.
Hallo.
Hallo.
Lena, kannst du mir erstmal erklären, was das Organspendetattoo eigentlich ist? Weil zum Beispiel im Organspendeausweis steht ja, ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden. Steht das jetzt ganz groß bei dir auf der Brust oder auf dem Arm drauf?
Nee, das ist einfach ein geometrisches Zeichen. Das sind 2 halbe Kreise und ein ganzer Kreis. Und also wenn man es nicht weiß, wird man einfach denken, es ist so ein geometrisches Tattoo. Und das ist tatsächlich auch jetzt kein Ersatz für einen Organspenderausweis. Es ist eher so eine Öffentlichkeitsarbeit. Also das stammt aus dem Verein Junge Helden. Da haben wir das bei Instagram gesehen und haben dann so ein bisschen nachgelesen, was es damit auf sich hat. Und das soll eben auch dazu helfen, mehr Leute dem Thema nahe zu bringen. Das haben wir auch festgestellt, dass es tatsächlich dazu führt. Viele Leute sprechen einen an, erkennen es sogar oder fragen nach.
Ach cool. Aber um nochmal danach zu fragen, das heißt, wenn du das jetzt auf dem Körper hast und versterben solltest, kann daran jetzt niemand ablesen, ah okay, wir können dir jetzt Organe entnehmen, sondern es ist eher so ein Öffentlichkeitsarbeitsding.
Genau. Es könnte möglicherweise dazu führen, dass wer auch immer jemanden findet oder verarztet, das erkennt und vielleicht schneller da auf den Gedanken kommt, oh, lass uns schnell nach einem Organspendeausweis schauen.
Du hast das also auf dem Unterarm. Sinan, wo ist es bei dir?
Ich habe das am Oberarm, so hinten an der Seite, also nicht ganz so präsent wie bei Lena, dass man es wirklich ständig immer irgendwie sieht. Aber gut, beim T-Shirt, dann sieht man es schon. Und dadurch, dass es bei mir auch das erste und einzige Tattoo ist, was ich habe, ist es schon so, dass man das ja als kleiner Hingucker hat und dadurch ins Gespräch über das Thema kommt, was eigentlich so das Ziel des Ganzen auch ist.
Ja, das wäre jetzt nämlich die Frage, wenn du auch nur ein einziges Tattoo hast, warum hast du dich denn dann genau dafür entschieden?
Dadurch, dass das bei mir so eine, ich sag mal, persönliche Bedeutung auch hat, dieses Thema Organspende, also seit ich irgendwie 13 oder 10 Jahre alt bin, ist das so ein bisschen präsent bei mir durch familiäre Umstände und daher war das für mich so ein No-Brainer, dass man gesagt hat, ach cool, das ist jetzt nochmal so ein Step, um das Thema so ein bisschen in den Mittelpunkt zu stellen und da ich eh ständig mal zum Tätowierer rennen wollte, habe ich das dann direkt als Anlass genommen, um damit anzufangen.
Ich würde es schon fast eher von der anderen Seite beantworten, weil es hat für mich eigentlich nie in Frage gestellt, dass ich das tue. Also ich bin ich glaube, so, als ich gerade 18 war, zum ersten Mal zur Blutspende gegangen. Und da gab es dann auch gleich diese Organspendeausweise und das war für mich selbstverständlich, das auch zu machen. Und als Sinan dann letztes Jahr mir von dieser Aktion erzählte, vielleicht kann er selber auch gleich nochmal erzählen, was so sein, ja, sein Beweggrund dafür war, dieses spezielle Tattoo eben machen zu lassen, da war ich sofort dabei, habe gesagt, ja, mache ich direkt.
Sinan, wenn Lena da nochmal so drauf pocht, steckt da noch mehr dahinter, oder?
Ja, im Endeffekt, also ich kann es ganz kurz anreißen. Also mein Vater, der ist recht früh verstorben, da war ich gerade 13 und es war halt auch so ein Thema. Also er stand auf dieser Liste für eine Organspende und das war dann so einfach tagtäglich präsent, das Thema. Ne? Also wir hatten Mitte der 90er war das oder Anfang der 90er eins der ersten Handys, weil es ging halt um die Erreichbarkeit, dass man im Fall der Fälle in die Klinik fahren konnte und so. Ja, wenn man das dann so sieht, dass oder den Gedanken daran hat, wenn man mal stirbt, dass man sozusagen dadurch, dass man sich nicht mit dem Thema beschäftigt hat, förmlich mehrere Leute mit ins Grab nimmt, dann ist das irgendwie so ein Satz, wenn man sich das mal so vorstellt, dass man so, puff, ich hatte glaube ich auch mit 13 schon diesen Ausweis in der Tasche, obwohl es natürlich da noch gar nicht rechtlich irgendwie eine Bewandtnis hatte, aber deswegen ist das eher so ein No-Brainer bei mir gewesen.
Das heißt, wenn dein Vater ein Spenderorgan bekommen hätte, würde er wahrscheinlich heute noch leben.
Gut, das ist jetzt auch schon lange her. Also von daher da mit Sicherheit drauf zu antworten, ist schwierig. Aber prinzipiell wäre er nicht so früh verstorben, ja, genau.
Wie war es dann für dich, sich das Tattoo stechen zu lassen oder auch damit rumzulaufen, vor allem wenn es so eine emotionale Bedeutung hat?
Sehr, sehr cool, weil innerhalb kürzester Zeit, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es waren bestimmt so 10, 15 Leute, die mich aktiv darauf angesprochen haben, weil es war relativ neu, so auf Instagram und so kursiert, dieses Ding, dass es das gab. Und dann kam halt eben so, ach, das ist das Tattoo, das wollte ich mir auch noch machen lassen und hier und da. Und einige, die sind dann sogar wirklich so vorsichtig erst an mich rangetreten und dann so, ja, können wir mal was fragen? Und ja, deswegen war so das Feedback der Leute zu kriegen genau das Richtige. Also, dass man über das Thema redet, dass man Aufmerksamkeit weckt, dass man dann sich mit dem Thema beschäftigt. Das ist so, glaube ich, das, was für mich persönlich das ist, was ich ganz gerne da mitteilen oder mit auf den Weg geben würde, eben weil man dann so ja, dafür sorgen kann, dass andere Familien vielleicht nicht kaputt gehen. Ne?
Vielen Dank euch beiden.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Okay, wow, das waren super viele Infos und Geschichten, die wir hier heute gehört und gesammelt haben. Ich hoffe, es macht euch eure Entscheidung etwas leichter und regt vielleicht überhaupt dazu an, sich Gedanken um Organspende zu machen. Ich bin Caro Nieder, wir hören uns am Montag wieder. Unser Podcast erscheint immer montags, mittwochs und freitags. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Deutschlandfunk Nova, ab 21. Auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.